Urvertrauen ist ein Thema, das von vielen Seiten an mich herangetragen wird. Und es ist ja so ein bisschen ein schwieriges Thema, denn entweder du hast Urvertrauen und dann ist dein Leben scheinbar super oder du hast es nicht und dann hast du halt Pech gehabt. Aber ist es tatsächlich so? Woher kommt das Urvertrauen überhaupt? Und gibt es Dinge, die du tun kannst, um dein eigenes Urvertrauen zu stärken? Das wollen wir uns in dieser Podcast-Folge angucken und ja, es gibt's. Lass uns gleich damit anfangen. Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 309. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und ich bin Medium und ich setze mich seit 15 Jahren sehr, sehr intensiv mit all diesen Themen auseinander. Und ich vermittle das ganze Wissen, was ich habe aus der geistigen Welt und über die geistige Welt auch. Es geht ja so in beide Richtungen. Und da geht es eben darum, wirklich ein spirituelles Leben zu leben, eine pragmatische Art der Spiritualität zu leben, die alltagstauglich ist. Und das ist etwas, was ich hier im Podcast und in meinen Blogs, in meinen Büchern überall einfach mit dir teile, damit du lernen kannst, dass wenn du hochsensibel bist, dass es eine Gabe ist und keine Bürde und dass wenn du medial bist oder sensitiv bist, dass das etwas ist, was großartig ist und ein Geschenk ist, das du leben solltest, dafür ist deine Seele gekommen. Und heute in dieser Podcast-Folge will ich mit dir über das Thema Urvertrauen sprechen und darüber, was denn Urvertrauen überhaupt ist, weil manchmal habe ich so das Gefühl, Urvertrauen ist so ein großes Wort und man hat's oder man hat's nicht, aber was ist es eigentlich denn überhaupt? Was gibt es irgendwie eine Art, eine Definition oder eine Bedeutung von Urvertrauen? Und Urvertrauen ist tatsächlich ein Grundgefühl der Sicherheit und des Vertrauens in die Welt und in die Menschen um dich herum. Urvertrauen ist nicht etwas, was du hast, wenn du zur Welt kommst und oder du hast es halt nicht. Also es ist nicht etwas wie ein Genom, wie dunkle Haare zum Beispiel, sondern das ist etwas, was sich entwickelt in der Kindheit. Von dem her ist es auch so, dass es wirklich in der frühen Kindheit entsteht, das Urvertrauen, und zwar durch liebevolle Erfahrungen, durch positive Erfahrungen. Und dabei geht es vor allem um die primären Bezugspersonen eines Kindes, also die Eltern. Das können die Großeltern sein, wenn das Kind eine enge Bindung zu den Großeltern haben. Es können ältere Geschwister sein. Es können natürlich auch Onkel und Tanten, einfach so die Nächsten von dem Kind, die engsten Bezugspersonen des Kindes, die sind dafür zuständig, dass das Kind Urvertrauen entwickelt oder eben auch kein Urvertrauen entwickelt. Und es ist halt so, wenn ein Kind seine Bedürfnisse zuverlässig und liebevoll erfüllt bekommt, dann entwickelt es daraus automatisch ein Gefühl von Sicherheit. Es fühlt sich dann eben sicher in der Welt, weil es weiß, wenn ein Bedürfnis von mir gestillt werden sollte, dann habe ich irgendjemand in meinem Leben, der dieses Bedürfnis, was ich da habe, stillen wird. Und damit wird die Erde, die Welt des Kindes zu einer sicheren Welt, zu einer Welt, die gut ist und zu einer Welt, in der das Kind auch lernt, dass es beschützt ist, dass die Menschen sich um es kümmern und dass es auch beschützt ist. Und daraus, also aus dieser Situation, aus diesem positiven Umfeld des Kindes, ergibt sich dann eine Basis. Und dieses Urvertrauen, das ist die Basis. Und das ist die Basis für ein gesundes Selbstwertgefühl, für die Fähigkeit von gesunden Beziehungen zu anderen Menschen, aber auch für die Fähigkeit, sich selbst in Liebe anzunehmen und die Fähigkeit, sich sicher zu fühlen. Das bedeutet auch, dass man auf die eigenen Fähigkeiten vertraut zum Beispiel und nicht die ganze Zeit an sich selbst zweifelt. Und das ist etwas, was wirklich unser ganzes Leben beeinflusst. Also das Urvertrauen zu haben oder nicht zu haben, beeinflusst einfach unser ganzes Leben. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen diese beiden Extreme auseinandernehmen, und es sind immer Extreme, damit ich das beschreiben kann, muss ich so ein bisschen Extreme beschreiben, sonst verstehst du es nicht. Und deswegen wirst du dich vielleicht auf beiden Seiten auch finden. Aber Menschen zum Beispiel mit einem starken Urvertrauen haben so ein paar Dinge, die auffällig sind. Zum Beispiel, sie fühlen sich sicher und geborgen in der Welt. Das heißt, das ist ein Mensch, der sich sicher fühlt. Das ist nicht ein Mensch, der das Gefühl hat, darf ich mich so bewegen oder nicht, sondern das ist viel Sicherheit. Sie vertrauen anderen Menschen und sie gehen auch neue Beziehungen ein. Das heißt, man geht anderen Menschen damit dann offen entgegen, man freut sich über sie, man geht neue Beziehungen ein, man ist einfach offen anderen Menschen gegenüber. Man hat ein positives Selbstbild und auch ein Glaube an die eigenen Fähigkeiten. Also das ist wirklich so das Gefühl von, hey, so wie ich bin ich eigentlich gut. Ich mag so den Ausdruck, ich bin eigentlich eine ganz coole Socke. Das ist ein positives Selbstbild und das ist ein starkes Urvertrauen. Und Menschen mit starkem Urvertrauen haben auch eine gewisse Resilienz. Also es sind häufig Menschen, die sehr gut mit Rückschlägen umgehen können, die wirklich auch eine starke Resilienz haben, auch mit Herausforderungen umgehen können und die eine einen gewissen Mut und eine gewisse Zuversicht haben. Also das sind Menschen, die eben sich nicht so schnell durcheinander bringen lassen, sondern mutig sind, zuverlässig sind oder auch eben ja Herausforderungen einfach so den Stier an den Hörnern packen. Vielleicht lässt sich so beschreiben. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite Menschen nehmen, die ein sehr schlechtes Urvertrauen haben oder ein schwaches Urvertrauen haben, dann sind diese Menschen tendenziell unsicher und ängstlich. Das heißt, sie fühlen sich nicht so sicher, sie sind eher unsicher. Sie haben Schwierigkeiten, anderen Menschen zu vertrauen und manchmal auch wirklich auf andere Menschen zuzugehen. Und häufig ist es so, dass das Menschen sind, die ein ganz negatives Selbstbild haben und an den eigenen Fähigkeiten zweifeln. Also immer irgendwie das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, es nicht gut genug zu können, nicht genug zu wissen, einfach immer so dieser Zweifel an sich selbst, der dann so wirklich nagend vorhanden ist und der dann wirklich eine Herausforderung eben wird. Und das Problem, was wir haben, wenn du dann so ein negatives Selbstbild hast, wenn du dir nicht vertraust, wenn du nicht auf andere Menschen zugehen kannst, dann wirst du automatisch auch Herausforderungen vermeiden und du wirst Risiken aus dem Weg gehen, weil du hast ja erlebt, dass das was Schwieriges ist. Du hast ja nicht dieses Vertrauen, dass es gut kommen kann. Du hast nicht das sichere Umfeld, das sich trägt, wenn irgendwas passieren würde, oder du vertraust nicht drauf. Vielleicht hast du es, aber vertraust nicht drauf. Und dadurch gehst du dann eben allen Risiken aus dem Weg. Das sind Menschen, die dann sagen, hey, lieber das Elend, was ich kenne, als etwas Neues eingehen, was zu viel Mut braucht, um etwas Neues wirklich angehen zu können. Und darin kann dann auch wirklich so eine Tendenz liegen oder eine Anfälligkeit auf Depression oder auf Angstzustände, weil man einfach wirklich nicht dieses soziale Netz hat, diese Erdung hat, diese Wurzeln hat und sagen kann, hey, hier auf der Erde, hier da, wo ich bin, da bin ich gut und ich bin richtig und ich darf so sein, wie ich bin und ich bin da, wo ich bin, genau am richtigen Ort. Und eben, es ist ganz, ganz elementar. Urvertrauen ist nicht angeboren. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Es ist nichts, was du mitbringst, sondern es ist etwas, was sich entwickelt. Und das Interessante daran ist, dass auch ein Kind, es ist eigentlich egal, ob ein Kind scheinbar in guten oder scheinbar in schlechten Umständen aufwächst, weil wenn ein Kind in einer schwierigen Umgebung aufwächst, aber positive Erfahrungen hat oder liebevolle Unterstützung erfährt oder einfach von den Eltern irgendwie in einer so sicheren Umgebung gehalten wird, dass das Kind trotzdem erblühen kann, wenn es aufwächst, dann ist es egal, dass die Umstände vielleicht nicht optimal sind. Auf der anderen Seite kann ein Kind in wirklich idealen Umständen zur Welt kommen und aufwachsen und trotzdem ein schwaches Urvertrauen haben, weil es vielleicht einfach nicht gesehen wird, weil es nicht wahrgenommen wird in seinen Bedürfnissen und weil seine Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und es geht wirklich darum, nicht zu sagen, naja, ich bin doch gut aufgewachsen, wieso habe ich denn kein Urvertrauen, sondern zu sagen, naja, sind denn meine Bedürfnisse als Kind auch tatsächlich gestillt worden oder hatte ich zwar immer ausreichend Essen im Kühlschrank und irgendwie eine Suppe auf dem Tisch, aber ich wurde nicht gesehen, ich wurde nicht wahrgenommen, ich bin irgendwie vernachlässigt worden oder ich war einfach nicht interessant genug. Und daraus kann sich dann eben ein Mangel an Urvertrauen entwickeln. Wenn wir jetzt das mal so ein bisschen weiter angucken und gucken, wie kannst du denn, vielleicht hast du Kinder und ich rede in diesem Podcast relativ selten über Kinder oder gebe keine Tipps zu Kindern, weil ich bin überzeugt, da gibt es andere Menschen hier draußen, die das einfach viel, viel besser können als ich. Das ist nicht meine Expertise. Aber wenn du jetzt ein Kind hast und sagst, ich will meinem Kind helfen, dass es mehr Urvertrauen bekommt, dann habe ich so 4, 5 Tipps für dich zusammengetragen, die du machen kannst. Das eine ist eine wirklich liebevolle und sichere Bindung aufbauen. Das heißt, du bist für dein Kind da, no matter what. Also egal, was ist, du bist für dein Kind da, du baust eine sichere Bindung auf, du baust eine sichere Beziehung auch. Egal, was du als Mutter oder Vater gerade erlebst oder von mir aus als Großmutter oder Großtante oder was auch immer du dann bist von diesem Kind, das Kind leidet nicht darunter, was im Erwachsenenuniversum vor sich geht, sondern für das Kind bist du immer ein sicherer Hafen, ein sicherer Mensch, eine sichere Beziehung, eine sichere Bindung, jemand, wo du es anlehnen gehen kann und wo es genau weiß, meine Bedürfnisse werden gestillt, die Bedürfnisse, die es halt hat. Und das bedeutet auf keinen Fall, ein Kind komplett zu verwöhnen. Du wirst es gleich hören. Urvertrauen zu fördern bedeutet auch einem Kind sichere Grenzen zu setzen und zwar konsistente Grenzen. Du kannst einem Kind nicht heute hier eine Grenze setzen und morgen da und übermorgen hier hinten und dann der Tag darauf da vorne. Dann hat das Kind keine Ahnung, in welchen Grenzen es sich bewegt. Das ist dann ein Eiertanz, wenn du so willst. Dann tanzt das Kind immer auf rohen Eiern und weiß nie ganz genau, so, wo kann ich mich heute drin bewegen, wo fühle ich mich heute wohl und wo darf ich mich gerade überhaupt nicht bewegen, weil es gerade irgendwie keine Ahnung, weil der Mond im Fische steht und dann die Welt immer auseinanderknallt. Was auch immer es dann ist, aber konsistente Grenzen sind super wichtig, damit das Kind einfach weiß, innerhalb von den Grenzen kann ich mich sicher bewegen, da darf ich mich sicher fühlen und da weiß ich auch, wie auf mich eingegangen wird und eben eine liebevolle und sichere Bindung aufbauen. Also, dass das Kind weiß, ja, hier in den Grenzen habe ich die sichere Bindung, da ist es liebevoll. Und wenn die Grenzen dann eben sich verschieben, dann darf ich wieder gucken, wie es geht. Dann aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich ist, dass du dem Kind seine eigene Kompetenz zugestehst. Also, dass du dein Kind nicht als Helikoptermama und Helikopterpapa überall runterhebst oder ihm nichts zutraust oder irgendwie jedes Mal, wenn das Kind irgendwie mutig ist und was angucken will, machst hinten dran, sondern dass du dem Kind wirklich auch Kompetenz zutraust, dass das Kind wirklich auch sich entwickeln darf, Dinge entdecken darf, in seinem Alter, natürlich auf seine Art und Weise, aber es ist in Ordnung, wenn ein Kind sich bewegen darf. Es ist in Ordnung, wenn ein Kind, ja, es ist auch okay, wenn ein Kind mal ein aufgeschlagenes Knie hat, weil es irgendwo hochgeklettert ist, weil dadurch lernt es ja seine eigenen Grenzen auch kennen. Und das bedeutet nicht, dass du dein Kind irgendwo hin drückst und sagst, du musst es jetzt tun. Es bedeutet aber eben auch nicht, dass du das Kind die ganze Zeit zurückhältst und findest, mach das mal besser nicht, weil damit förderst du das Urvertrauen des Kindes nicht. Damit gibst du ihm irgendwo einen unsicheren Untergrund und keine Erdung. Und das vierte, was ich da noch aufzählen möchte, ist dann auch ihm ein positives Vorbild zu sein. Also auch, dass du selbst, wenn du, vielleicht hast du selbst ein super Urvertrauen, dann zeige deinem Kind, wie das funktioniert. Vielleicht ist dein Urvertrauen aber selbst nicht gut. Dann arbeite an deinem eigenen Urvertrauen und fördere dein eigenes Urvertrauen, so dass du deinem Kind dann wirklich ein gutes Vorbild sein kannst, damit dein Kind lernt, ach, so kann ich es machen. Und natürlich, weil so bin ich, habe ich Tipps für dich, was du tun kannst, um dein eigenes Urvertrauen zu fördern. Also wenn du sagst, hey, ich bin zwar schon erwachsen, ich bin aber irgendwie mit etwas wackeligem Urvertrauen aus meiner Kindheit gekommen oder ich merke jetzt, dass ich einfach noch mehr machen kann, dann habe ich 5 Tipps für dich, die du machen kannst, um dein eigenes Urvertrauen zu stärken und zu fördern. Und der erste Tipp ist folgender. Werde dir deiner Bedürfnisse und deiner Gefühle bewusst. Das heißt, gehe wirklich achtsam mit deinen eigenen Gefühlen um. Frage dich immer mal wieder, wie fühle ich mich gerade? Was brauche ich gerade? Was ist gerade mein Bedürfnis? Was löst das Gefühl, das ich gerade wahrnehme, in mir aus? Ich finde es so interessant, wie viele erwachsene Menschen nicht mit ihren eigenen Gefühlen verbunden sind und gar nicht wissen, was sie fühlen. Sie fühlen vielleicht eine Zufriedenheit, aber sie wissen nicht wirklich, ob sie jetzt glücklich sind oder ob sie unglücklich sind oder was auch immer. Es ist oft so, dass man die eigenen Gefühle überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann. Aber wenn du lernst, deine Bedürfnisse wahrzunehmen, was ist gerade mein Bedürfnis? Und wenn du lernst, deine Gefühle wahrzunehmen, wie fühle ich mich gerade? Dann kannst du auch deine Körperempfindungen zum Beispiel besser wahrnehmen. Das heißt, du nimmst dann wirklich dich selbst besser wahr und das ist so der erste Schritt, um dein Urvertrauen zu fördern. Weil wenn du dich selbst immer wegdrückst und nicht weißt, was du eigentlich willst und was dir gerade guttun würdest und wie du dich gerade fühlst, naja, wie willst du denn Vertrauen haben? Du hast ja nicht mal Vertrauen in deinen eigenen Körper. Ich hatte heute Morgen gerade so eine Situation. Ich habe angefangen zu arbeiten, war dann total vertieft in die Arbeit und ich habe deswegen zu wenig getrunken. Und es war so interessant, weil ich hatte danach eine Sitzung mit meiner Assistentin, mit Miriam. Miriam ist meine rechte Hand, meine Integratorin und wir wollten nur ganz kurz was absprechen. Und ich bin in diesem Gespräch so nervös geworden, dass ich irgendwann meinen Laptop geparkt habe und aufgehüpft bin. Und in dem Moment, wo ich aufhüpfe und zum Kühlschrank laufe, um mir was zu trinken zu holen, guckt sie mich an und sagt, du brauchst was zu trinken. Und ich hatte es einfach vergessen. Ich hatte es in dem Moment einfach vergessen. Ich war so vertieft in meine Arbeit, dass ich mein Bedürfnis von meinem Körper, der wahrscheinlich schon eine Stunde gebrüllt hat, trink was, nicht gehört habe. Und das hat mich dann wirklich nervös gemacht. Das hat mich richtig, ich konnte dann mich nicht mehr auf das konzentrieren, was wir eigentlich machen wollten. Als ich getrunken habe, wurde es dann sofort besser. Aber das ist genauso ein ganz schlechtes Beispiel aus meinem Alltag. Ich habe nicht auf mein Bedürfnis, auf das Bedürfnis meines Körpers geachtet. Und in dem Moment, wo ich aufgehüpft bin, konnte man das aber mir dann auch gut genug ansehen. Das ist wirklich, dass ich wirklich ein Bedürfnis habe, das nicht gestillt ist. Und da wirklich einfach dir die Zeit nehmen und gucken, was brauche ich gerade? Was ist gerade notwendig? Was ist gerade das, was mein Körper sagt? Wie fühle ich mich gerade? Der zweite Schritt ist es, sich selbst lieben und annehmen. Und ich bin mir bewusst, dass Selbstliebe ein großes Thema ist und ich bin mir bewusst, dass Selbstliebe nicht so einfach zu lösen ist. Und wenn ich von Selbstliebe spreche, spreche ich immer auch von Selbstmitgefühl. Nicht Selbstmitleid, wir leiden nicht mit, sondern Selbstmitgefühl. Wenn du dir selbst mit Respekt und mit Mitgefühl begegnest, dann nimmst du dich selbst automatisch an. Wir leben in einer Gesellschaft, die super auf Erfolg getrimmt ist. Es ist so eine Erfolgsgesellschaft. Nur wenn wir das und das erreichen, sind wir gut genug. Nur wenn du einen Einserschnitt hast, bist du gut genug. Nur wenn du einen Summa Cum Laude Abschluss hast, bist du gut genug. Das ist doch Mist. Es geht nicht darum, ob du gute Noten hast, ob du ein gutes Zwischenzeugnis oder Zeugnis hast. Es geht darum, dass du dich selbst, so wie du bist, in deiner ganzen Vielseitigkeit annimmst. Jeder Mensch, absolut jeder, hat Stärken und hat Schwächen. Es gibt keine Menschen, die keine Stärken oder keine Schwächen haben. Und wenn du lernst, deine Stärken zu loben und anzunehmen und deine Schwächen zu lieben und anzunehmen und zu respektieren, dass du nicht perfekt bist, sondern dass du dein Bestes gibst und jeden Tag dein Bestes gibst, dann wirst du lernen, dich selbst anzunehmen. Dann wirst du lernen, in Selbstmitgefühl und in Selbstliebe zu kommen. Und auch da geht es um, ich komme so ein bisschen auf dieses Achtsamkeitsdings zurück, aber auch da geht es darum, dass du achtsam mit dir selbst bist. Achte dich darauf, was die Sprache ist, die du mit dir selbst sprichst. Bist du ungeduldig dir gegenüber? Bist du lieblos dir selbst gegenüber? Lerne, dich selbst genauso zu lieben wie dein Kind, dein Partner, deine Partnerin, deine beste Freundin, deine Schwester, was auch immer das ist. Aber lerne, dich selbst genauso anzunehmen, wie du die Menschen in deinem Umfeld annimmst und sprich mit dir genauso, wie du mit ihnen sprechen würdest. Der dritte Punkt ist positive Erfahrungen sammeln und das ist für mich so ein bisschen Richtung Dankbarkeitstagebuch, aber wie oft erleben wir eigentlich Dinge, die total schön sind und die mega viel Freude machen, aber wir würden es uns nicht aufschreiben. Wir würden nicht daran denken, irgendwie zu sagen, hey, das war super schön, da habe ich was total Tolles erlebt, das ist eine mega positive Erfahrung. Nein, die rinnt so an uns vorbei und ist irgendwie so fassbar wie ein Fisch im Öl. Man kann es einfach nicht wirklich fassen, sondern es flutscht so einfach an uns durch. Und wenn du lernst, dankbar zu sein für die großen und für die kleinen Sachen in deinem Leben, wenn du lernst, wirklich in diese Dankbarkeit zu gehen, dann wirst du auch erkennen, dass du daran wirklich wachsen kannst. Dann wirst du erkennen, dass du zum Beispiel eine Herausforderung richtig cool gemeistert hast. Herausforderungen für mich sind Dinge, die ich annehme, von denen ich weiß, sie sind schwierig und die ich trotzdem angehe und von denen ich sage, weißt du was, wir machen das jetzt einfach, weil ich weiß, es ist jetzt im Moment zwar gerade nicht so cool, aber wenn ich dann im Rückblick darauf schaue, werde ich mega stolz darauf sein, dass ich das Thema geschafft habe, dass ich das Gespräch geschafft habe, dass ich mich hier durchgesetzt habe, dass ich da eine Grenze gesetzt habe, dass ich was auch immer dieses Land bereist habe, was auch immer das ist, aber wenn du lernst, wirklich positiv zu sein oder wenn du lernst, positive Erfahrungen zu sammeln und dankbar dafür zu sein und sie dir aber auch zu notieren und so quasi zu sagen, hey, das habe ich alles schon erreicht, dann wirst du automatisch auch den Mut haben, dich mehr mit Herausforderungen auseinanderzusetzen. Und das ist auch dann schon mein vierter Punkt, nämlich scheue dich nicht vor Herausforderungen. Wir alle erleben in unserem Leben Dinge, die schwierig sind, Dinge, die wirklich herausfordernd sind. Das kann ein Gespräch mit dem Chef sein, das kann ein Gespräch mit dem Herz allerliebsten sein. Das kann ein Gespräch mit einem Kind sein. Es kann aber auch sein, dass du eine schwierige Diagnose bekommen hast oder dass du sagst, hey, ich verkaufe Haus und Hof und ziehe in einen Campervan und reise damit um die Welt. Das sind alles große Herausforderungen. Das sind alles große, große Dinge. Und wenn du sagst, nee, ich nehme das an, ich renne nicht davon weg, ich drehe mich nicht um und flüchte von meinen Herausforderungen, sondern ich gehe die wirklich an. Ich habe den Mut, die anzunehmen. Ich habe den Mut, den Stier bei den Hörnern zu packen und zu sagen, let's go. Dann wirst du merken, dass du dadurch immer mehr Vertrauen in dich selbst gewinnst. Denn dieses Vertrauen in dich selbst, es ergibt sich ja aus den Erfahrungen, die du machst. Und dafür musst du aber Erfahrungen machen. Wenn du vor jedem Risiko aus dem Weg rennst, dann kannst du gar keine Erfahrungen machen. Und da geht es darum zu sagen, hey, weißt du was, ich werde eine positive Erfahrung machen, ich werde das erleben und ich werde quasi gewinnen. Und du gewinnst ja nicht gegen irgendjemanden im Außen, sondern du gewinnst gegen deine eigenen Dämonen, gegen deine innere Stimme, die dir sagt, das kannst du nicht, du musst es gar nicht probieren. Und natürlich als fünfter Schritt einfach immer noch, wenn du merkst, es geht überhaupt nicht voran, dann such dir Hilfe. Und diese Hilfe kann vielseitig aussehen. Es kann sein, dass du eine klassische Gesprächstherapie machst, dass du dir einen Therapeuten suchst, einen Psychiater, einen Psychotherapeuten, eine Psychologin, was auch immer, dass du da suchen möchtest. Es kann sein, dass du jemanden suchst, der im ganzheitlichen Bereich unterwegs ist. Und das kann alles sein, weißt du, das kann eine Naturheilpraktikerin sein oder das kann ein Human Design Analyse sein oder das kann das kann sogar sein, dass du mein Webinar machst zum Thema Ahnenthemen auflösen und einfach mal in die Auflösung gehst von dem, was du mitgebracht hast. Hol dir einfach Hilfe, hol dir jemanden in die Seite, die dir zuhören, die ein offenes Ohr haben für dich. Und es kann aber auch einfach eine beste Freundin sein, die sagt, hey, weißt du was, ich leih dir mein Ohr, ich höre dir mal richtig zu und du darfst einfach erzählen, was bei dir gerade abgeht. Und das sind für mich so diese 5 großen Tipps, an denen du arbeiten kannst. Manchmal geht da auch noch das Thema Vergebensarbeit mit rein, dass du wirklich in die Vergebung gehst, weil natürlich Urvertrauen kommt aus der Kindheit. Das heißt, es hat automatisch mit unseren engsten Bezugspersonen und das sind in meisten Fällen Eltern zu tun. Und wenn du merkst, da ist nichts vorhanden oder da ist Schwierigkeit vorhanden, dann geht es vielleicht auch darum zu sagen, lass mich nochmal meine Elternbeziehung angucken und lass mich da in eine echte und wahre Vergebensarbeit gehen. Und das heißt für mich nicht, wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du das, das heißt für mich nicht, dass du sagst, ach, ich vergebe ihnen, ach, sie haben es ja auch nicht und so, sondern es geht wirklich in eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Da geht es wirklich darum, dich mit dem Thema Vergebung auseinanderzusetzen auf eine ehrliche Art und Weise, auf eine reflektive Art und Weise und auf eine Art und Weise, in der du hinschaust, okay? Und auch noch so die letzten 2 kleinen Mini-Tipps, das sind nicht mehr Schritte, aber visualisiere deinen Erfolg. Ich finde Visualisation etwas wirklich Hilfreiches und sei geduldig. Urvertrauen entwickelt man nicht von jetzt auf gleich, wie das meiste in unserem Leben entwickeln wir es nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist etwas, was ein Weg ist, was ein Prozess bedeutet. Und deswegen sei bitte geduldig mit dir, gehe diesen Prozess an und denke daran, du bist niemals alleine. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dich verstehen, die etwas Ähnliches erleben oder die dich so lieben, dass sie gerne für dich da sind, dich an die Hand nehmen und dich durch diese Zeit begleiten. Und wenn du bis hierher zugehört hast, möchte ich dich bitten, mir einen Daumen hoch zu geben, mir eine positive Bewertung zu schreiben oder in die Kommentare zu schreiben, welches von meinen 5 Tipps der beste für dich ist, den du heute noch umsetzen möchtest. Ich freue mich riesig darauf zu lesen. Gerade bei YouTube beantworte ich viele, viele Kommentare, weil ich einfach so schön finde, in den Austausch zu gehen und ich auch viele Namen kenne und es dann so toll finde, mit den Menschen zu schreiben und zu sagen, ach so, dich kenne ich schon, der Name, der ist mir bekannt. Und lass mir gerne auch ein Abo da, dann weiß ich nämlich, dass du Freude hast an dieser Art von Podcast-Folgen. Und wenn du sagst, hey, ich hätte da noch eine Idee für eine Podcast-Folge. Hey, schreib mir das in die Kommentare, mach mir eine Mail, schreib mir das über Instagram, wie auch immer. Ich freue mich tatsächlich immer darüber und ich mache gerne Podcast-Folgen mit Ideen, die von außen gekommen sind. Manchmal bin ich nicht inspiriert und dann dauert es eine Weile. Manchmal bin ich super inspiriert und dann hole ich sofort her. Aber ich freue mich darauf, von dir zu lesen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich für heute mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!